Eine Demokratie setzt voraus, dass sich die Menschen als gleich betrachten, sich gegenseitig Würde und Menschenrechte zugestehen. Das Verbot von Folter ist dennoch ein zentrales Menschenrecht und auch in der Schweizer Verfassung verankert. Und doch gibt es auch bei uns Situationen oder Institutionen, in denen dies nicht beachtet wird und Menschen zum Beispiel in Psychiatrien, in Gefängnissen oder auch im Asylwesen unmenschlich oder erniedrigend behandelt werden. Auch international scheint sich seit dem sogenannten Krieg gegen den Terror, seit dem 9. September in den vergangenen Jahren das Verbot von Folter ein bisschen aufgeweicht zu haben.
Demokratie.
Beginnen wir am Frauentag mit den Frauen. In alphabetischer Reihenfolge Sibel Arslan. Sie kommen direkt von einer Sitzung. Sie sind Juristin und Politikerin, die sich schon lange für Menschenrechte und Rechte von Minderheiten einsetzt und seit 2015 Nationalrätin der Grünen für den Kanton Basel. Sie sind auch Mitglied in der Außenpolitischen Kommission und der Kommission für Rechtsfragen und der Gerichtskommission. Seit Januar 2023 sind Sie zudem Vizepräsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, wo Sie auch seit 2020 Mitglied der Schweizer Delegation sind. Herzlich willkommen.
Merci.
Regula Mader, Sie sind seit 2020 Präsidentin der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter und heute vielleicht in einer Ihrer letzten öffentlichen Auftritte in dieser Funktion. Sie wurden nämlich gerade letzte Woche als neue Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration, des SEM, gewählt. Herzliche Gratulation. Heute sind Sie aber noch als Vertreterin der NKVF hier vor Ort und bringen diese Sicht in die Diskussion ein. Sie haben früher auch für verschiedene Institutionen oder in verschiedenen Funktionen gearbeitet, in Bereichen, wo die NKVF jetzt auch zuständig ist oder ihre Untersuchungen macht. Das war einerseits als Regierungsstatthalterin im Amtsbezirk Bern, wo Sie unter anderem für die KESS, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, und den Strafvollzug zuständig waren, aber auch als Vorsitzende der Geschäftsleitung der Universitären Psychiatrischen Dienste der Uni Bern und Direktorin eines Kompetenzzentrums für Menschen mit Beeinträchtigungen. Weiter sind Sie auch Mitglied der Vorbereitungsgruppe für die neu in Entstehung sich befindende nationale Menschenrechtsinstitution NMRI. Kommen wir zu Urs Wüthrich. Sie sind Rechtsanwalt und seit 2 Jahren tätig im Rechtsdienst von Pro Mente Sana. Dort haben Sie auch viel bei der Beratungsarbeit mit Menschen zu tun, die von Zwangsmaßnahmen wie fürsorgerischen Unterbringungen, Fixierungen, Isolationszimmern oder mit Zwangsmedikationen betroffen sind. Weiter sind Sie auch Vorstandsmitglied von Inclusio Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisation der Schweiz. Herzlich willkommen. Und Daniel Fink. Daniel Fink ist ein Forscher und Experte im Bereich Justiz, Polizei und Gefängnisse. Hat unter anderem mehrere Jahre für das Bundesamt für Statistik gearbeitet und hat heute noch eine Lehrtätigkeit an den Universitäten Lausanne und Luzern. Und seit 2018 ist er Mitglied des UNO-Unterausschusses zur Verhütung von Folter. Er ist zudem auch Organisator von Ausstellungen zum Thema Freiheitsentzug und wir hatten auch hier vor drei, vier Jahren eine Ausstellung mit ihm zum Thema Swiss Prison Photo Project. Vielleicht ein paar von Ihnen das auch gesehen damals. Gut, herzlich willkommen. In der heutigen Veranstaltung geht es um Menschenrechte und konkret um das Verbot von Folter, welches in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 sowie in Artikel 10 der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Und es gibt auch verschiedene Abkommen zur Verhinderung von Folter. Bevor wir aber über Prävention sprechen, möchte ich zuerst noch ein bisschen die Begriffe klären. Was versteht man eigentlich unter Folter oder eben auch unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung? Wer möchte, Daniel Fink?
Also ich würde gerne beginnen im Sinne der gemeinsamen Verständnisses von Folter und zwar so, wie es in der UNO-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder niedrige Behandlung oder Strafe eben definiert wird. Das heißt, in diesem Abkommen von 1984, dem heute 170 Staaten beigetreten sind, heißt es, dass im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck Folter jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugeführt werden, mit verschiedenen Gründen, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder in einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person verursacht wird. Also es geht hier um die Frage der Zufügung von schweren physischen oder psychischen Schmerzen oder Leiden. Es besteht ein Zweck, eine Intention im Sinne vom Pressen von Geständnissen, Nachfrage, Nachsuchen von Informationen, Bestrafung oder auch Einschüchterung. Und was auch noch von Bedeutung ist, dass es die Verantwortung des Staates ist, die einbezogen wird oder von Staatsangestellten, von Personen, die eben in dieser Eigenschaft, amtlicher Eigenschaft handeln. Und diese Definition wird wichtig im Sinne, dass die Staaten, die diese Konvention, die sogenannte CAT-Konvention unterschrieben haben, alle 4 Jahre berichten müssen, was gemacht wurde zur Verhinderung, zur Verhütung, zur Prävention von Folter. Sie ist aber auch wichtig im Zusammenhang mit diesem zweiten Abkommen, das da entschieden wurde, angenommen wurde, nämlich 2002, das sogenannte Fakultativprotokoll, das unter anderem von der Schweiz und auch einer Person, die hier im Raum ist, sehr aktiv verhandelt wurde. Und das dazu führt, dass nicht nur die Staaten berichten, was sie getan haben zur Verhütung von Folter, sondern dass sie eben auch Experten den Zugang zu den Einrichtungen des Freiheitsentzugs geben müssen. Man kann sagen, dass zwei Bereiche vor allem im Vordergrund stehen, nämlich auf der einen Seite diejenigen Aktionen der Polizei, die dazu führen, dass Gewalt angewendet wird. Es besteht ein Recht, es bestehen Gründe, warum die Polizei Gewalt anwenden wird, im Zusammenhang mit Festnahme, im Zusammenhang eventuell mit einer Überführung in Untersuchungshaft, aber sicher nicht im Bereich der Befragung. Es gibt Situationen im Freiheitsentzug, die dazu führen, dass proportional zurückhaltend eine gewisse Gewalt angewendet wird, im Zusammenhang mit der Zuführung von Personen für den Strafvollzug. Aber was verhindert werden soll, ist erniedrigende Behandlung von Personen, ist unmenschliche Behandlung von Personen, unmenschliche Lebensbedingungen, in denen die Personen eingewiesen werden. Zwei Ausweitungen. Auf der einen Seite wurde immer mehr auf Bestrafung geschaut. Die Bestrafung selber wird Gegenstand von Untersuchungen, nämlich im Zusammenhang zum Beispiel mit Isolationshaft oder im Zusammenhang mit extrem langen Strafen. Auf der anderen Seite wurde nicht nur Gefängnisse und Polizeistationen angeschaut, sondern alle Einrichtungen, in denen möglicherweise Personen, die Freiheit entzogen wurde. Ich möchte noch einen zweiten ganz kleinen Einschub machen, und zwar zu dieser Umsetzung des Fakultativprotokolls. Ich habe gesagt, dass die Konvention gegen Folter wird umgesetzt mit Berichten, die die Staaten der Kommission, den Experten in Genf vorlegen. Natürlich, es wurde alles getan, damit das verhindert werden konnte. Das Fakultativprotokoll installiert, sieht eine Expertengruppe vor, es sind 25 Mitglieder, die seit 2006 Länder besuchen, die diese Konvention und ratifiziert haben. Eben dieser Unterausschuss für die Verhütung von Folter. Gleichzeitig hat die Konvention etwas sehr, sehr Spannendes gemacht, nämlich nicht nur eine internationale Expertengruppe, sondern auch nationale Kommissionen vorgesehen, die Staaten einsetzen müssen im Hinblick auf die Verhütung von Folter. Was vorgesehen ist, ist ein System von Besuchen, unangekündigte Besuche, die in all diesen Einrichtungen umgesetzt werden sollen. Was ebenfalls gegeben werden muss, ist die freie Unterhaltung mit Personen und Personal. Und das Ziel ist, dass diese Besuche eben nicht Einzelfälle aufnehmen, sondern präventiv die Risikofaktoren für die Anwendung von Gewalt, für die unmenschlichen Lebensbedingungen ins Visier nimmt und diese dann eben anprangend beziehungsweise weniger anprangend als den Dialog zu suchen, um mit den Staaten das zu. Und noch eine Minute,
ja.
Der Zusammenhang mit Demokratie. Ich glaube, es ist evident, dass autoritäre Regimes eben autoritär genannt werden, weil sie unmenschliche Methoden der Umsetzung staatlichen Handels brauchen, weil sie Folter anwenden. Was uns interessiert letztlich, ist Demokratie und die Institutionen, in denen es am wenigsten demokratisch zugeht, das heißt in sogenannten geschlossenen Institutionen, totalen Institutionen. Währenddem ja darauf geschaut werden muss, dass alle Menschen frei sind und gleich an Würde und Rechten, und dass da eben drauf geschaut werden muss, wie das dann konkret passiert, das ist eben Gegenstand jetzt der Diskussion.
Mhm. Vielen Dank, Daniel. Ja, wir haben jetzt eine Einordnung gehört, was ist die Definition, dass muss der Staat involviert sein eigentlich und die Institutionen des Staates, damit es als Folter gilt. Urs Wüthrich, Sie arbeiten für Promentesana. Was heißt das jetzt konkret zum Beispiel im psychiatrischen Bereich? Was wird dort als Folter oder erniedrigend oder unmenschlich angesehen? Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ja, ich habe ein Beispiel einer Influenza-Viren, aber nicht gefährlich. Ich habe ein Beispiel einer Patientin, die war in einer renommierten Schweizer Klinik untergebracht im Rahmen einer fürsorglichen Unterbringung, und sie wurde dann isoliert. Das wird meistens gemacht zum Schutz der Patienten selbst, oder wird zumindest behauptet, das sei zum Selbstschutz. Auf jeden Fall wurde sie isoliert in einem Zimmer, so weit, so gut oder so schlecht, das ist jetzt hier nicht das Thema der Isolation als solche, sondern die Art und Weise, wie das dann geschah. Das war nämlich so, dass dieses Isolationszimmer hatte dann ein Vorzimmer noch, also eine Tür dazwischen, und sie selbst, der Raum selbst, der hat keine Toilette. Sprich, immer dann, wenn sie auf die Toilette musste, musste sie da klingeln, und je nach Personalbestand ging das dann eben länger oder weniger lang, bis jemand kam. Und man kann sich natürlich vorstellen, damit man fürsorglich untergebracht wird, braucht es ja bestimmte Gefährdungselemente, und sehr oft, nicht immer, aber zum Beispiel sind sehr oft das Psychosen, auf jeden Fall Extremsituationen, wo jemand sehr von Angst befallen ist schon, dann ist die Isolation als solche schon natürlich eine große Zusatz Belastung im Moment, und dann eben mit dieser Toilette, und da musste sie sie hatte dann nicht mal einen Klingelknopf am Anfang, und das hat dann auch die Klinik selbst eingeräumt, dass sie das schon längst hätten sanieren wollen, aber immer noch nicht gemacht haben. Und das ist jetzt ein Beispiel in meinen Augen, wo man sagen muss, nicht die Isolation per se als solche, sondern die Modalität, wie das umgesetzt wird, ist erniedrigend. Und ich habe natürlich von Promethesana haben wir mit Freude festgestellt, ja, dass im 2016 die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter hat sich ja dann der Zustände in den Psychiatrien angenommen und diese Institution unter die Lupe genommen und in diesem Bericht sehr detailliert, fundiert gesagt, was gut ist, was passabel ist, was schlecht ist. Und insbesondere wurde dort gerügt, dass eben die stärksten Zwangseingriffe, die das ZGB ja zulässt, grundsätzlich, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, nämlich Zwangsmedikation, meistens im Rahmen eben eines EFUs, noch obendrauf die Zwangsmedikation, die muss auch von den Ärzten dann eben speziell angeordnet werden in Form einer Verfügung, damit man das auch dann anfechten kann. Selbstverständlich muss auch alles penibel protokolliert werden, und das wurde dann eben gerügt, dass das eben genau nicht gemacht wurde, und das sind Dinge, die man verbessern muss und kann, und wo ich überzeugt bin, dass eben eine solche nationale Kommission dann einen Einfluss haben kann im praktischen Vollzug, dass es Verbesserungen gibt. Mhm. Also ich würde sagen, die Maßnahmen, die das schweizerische Recht im ZGB eben zulässt, sind nicht per se, sicher nicht, schon gar nicht Folter, aber auch nicht per se erniedrigend im rechtlichen Sinne. Aber wenn es schlecht ausgestaltet ist, dann ist es, kann es eben das der Fall sein. Noch eine Bemerkung, vielleicht zu einer Terminologie. Wenn eine Behandlung im rechtlichen Sinne nicht erniedrigend ist oder unmenschlich, heißt es noch lange nicht, dass man als betroffene Person das nicht so empfindet, oder? Also das ist erwiesen und ich brauche nicht viel Fantasie, wenn ich selbst mich in einer fürsorgerischen Unterbringung rein fantasiere, dass ich das mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht nur im Moment, sondern auch im Nachhinein als erniedrigend empfinden würde. Und erst recht gilt das natürlich für Zwangsmedikation. Das muss auch mal hier noch gesagt sein. Also nicht alles, was im rechtlichen Sinne nicht diese diese Voraussetzungen erfüllt, ist wegen dem angenehm und wunderbar, sondern sehr oft traumatisierend für die Betroffenen.
Mhm. Ich kann vielleicht ergänzen. Also Daniel Fink hat das Fakultativprotokoll genannt, der UNO, und gestützt auf dieses Fakultativprotokoll hat dann das Schweizerische Parlament das Bundesgesetz über die Kommission zur Verhütung von Folter verabschiedet im 2010, und 2012 hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, eben NKVF, ihre Arbeit aufgenommen, und sie hat seitdem verschiedenste Institutionen besucht, also sie besucht, vielleicht kann ich das kurz erläutern, welche Institutionen wir alle besuchen, angefangen mit den Gefängnissen, das war wie klar auch gestützt auf die internationalen Normen, haben wir zuerst vor allem Gefängnisse besucht, dann haben wir relativ bald im ganzen Asylbereich Besuche durchgeführt, also wir besuchen Bundesasylzentren, wir begleiten also Zwangsrückführungen von Menschen, die nicht freiwillig in ihre Heimat zurückgehen. Dann die ganzen Psychiatrien, also alle Orte, wo Menschen die Freiheit entzogen ist oder es freiheitsbeschränkende Maßnahmen gibt. Dann jetzt seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr haben wir begonnen, spezifisch, also Polizeistationen haben wir immer besucht, aber jetzt haben wir einen Schwerpunkt zu Polizeistationen, wo wir in der ganzen Schweiz Polizeistationen besuchen, und seit anderthalb Jahren jetzt den ganzen Bereich der Alters- und Pflegeheime. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil der eigentlich am ungeregeltsten ist, kann man fast sagen, und dort ganz viele freiheitsbeschränkende Maßnahmen vorkommen. Das geht von Klingelmatten über Bettgitter, über Türen, die nicht als Türen erkennbar sind. Es gibt auch sehr viele versteckte Maßnahmen, gerade im Heimbereich. Das heißt, wir besuchen alle diese Institutionen, und wenn ich sage besuchen, das sind etwa 30 Besuche im Jahr, die wir aufgrund der Ressourcen machen können, in all diesen verschiedenen Bereichen. Wie Herr Wüthrich gesagt hat, machen wir Berichte mit Empfehlungen und sehen auch in ganz vielen Bereichen, da kann ich dann vielleicht nachher noch detaillierter darauf gehen, dass wirklich das auch in vielen Bereichen ganz viel bewirkt werden konnte durch diese Empfehlungen. Auch wenn es nur Empfehlungen sind, haben wir, glaube ich, an verschiedensten Orten wirklich Verbesserungen erreicht. Vielleicht zur Psychiatrie noch. Ich habe selber fürsorgerische Unterbringung angeordnet während meiner Zeit als Statthalterin. Dort in der Psychiatrie, also was Isolationen anbelangt oder Isolierungen, die Sie genannt haben, dort verweisen wir eigentlich in allen Berichten darauf hin, dass diese möglichst vermieden werden sollen oder für die kürzestmögliche Dauer und selbstverständlich immer nur unter dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit, also nur wenn wirklich zwingend notwendig, keine milderen Maßnahmen. Also da schauen wir sehr gut hin, auch was Medikation, Zwangsmedikation anbelangt. Also alle, es gilt ja für alle diese Maßnahmen, müssen alle verhältnismäßig sein, also nur als absolute letzte Maßnahme und wenn mildere Maßnahmen versagt haben oder gar nicht wirken könnten. Das vielleicht zum Einstieg. Mhm.
Frau Arslan, Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, Sie mit Menschen zu tun haben, die im Asylsystem drin sind. Wie schätzen Sie das ein, wenn man sagt, ja, gewisse Maßnahmen sind gerechtfertigt, es geht um die Verhältnismäßigkeit, es gibt die NKVF, die die Institution besuchen kommt, aber Urs Wüthrich hat selber auch gesagt, das ist aus Sicht der Menschen ist das teilweise nicht mehr verhältnismäßig. Mhm. Was
ja, also ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung, dass wir auch dieses Thema aufnehmen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wenn man auch die politische Arbeit anschaut, darauf werden wir auch eingehen, dass es immer wieder nur in Form auch von Vorstößen im Sinne einer parlamentarischen, im Sinne einer Interpellation nach einer Anfrage, ist der Bundesrat jetzt bereit, etwas zu machen, immer wieder angestoßen, ob man eben diese Folterstraftatbestände aufzunehmen. Aber es gab auch mehrere Empfehlungen, das haben wir auch hier von beiden Expertinnen auch gehört in diesem Bereich, die eben in der Demokratie ja üblich sind, dass man eine Empfehlung macht und nicht im Sinne einer Zwang sagt, jetzt muss man das machen. Und trotzdem sind wir dort noch ein bisschen weg, aber dazu werden wir auch später kommen. Und in der Tat mit meiner Geschichte als jemand, der auch immigriert ist und einen direkten Draht zu den Menschen hat, die auch im Asylverfahren sind, werde ich immer wieder auch konfrontiert, in welchen schwierigen Verhältnissen das ja auch leben. Und da muss man natürlich immer wieder auch aufpassen. Und das versuche ich ja auch zu sagen, was ist verhältnismäßig und was ist eben auch nicht mehr vielleicht haltbar, wenn ich höre, dass zum Beispiel Leute sagen, dass es jetzt im Winter in diesen Räumen, wo sie gewesen sind, über längere Zeit extrem kalt war und sie haben das immer wieder auch gemeldet. Dann ist es ein Zustand, das eigentlich nicht sein sollte. Das ist, glaube ich, auch unwürdig den Menschen gegenüber. Auch wenn sie hier bei uns Schutz suchen und diesen Schutz im Moment genießen können, dürfen sie, glaube ich, nicht frieren. Oder bei der Corona-Phase, als die Menschen dann gesagt haben, obwohl es kranke Menschen gibt, die infiziert sind, müssen wir trotzdem in diesen Räumen gemeinsam zusammen sein. Es gibt Kinder, die eben auch diese Schwierigkeiten auch mit sich gebracht haben. Dann gibt es natürlich auch die Schwierigkeit bezüglich auch, wo diese Menschen zum Beispiel untergebracht werden, obwohl sie zum Beispiel im Rahmen des Asylverfahrens am Anfang auch sagen, dass sie in ihren ursprünglichen Ländern Folter erlebt haben, vielleicht auch isoliert worden sind oder vielleicht im Untergrund auch leben mussten in diesen schwierigen Verhältnissen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sie dann eben diese Asylunterkünfte bei uns, auch wenn wir das Gefühl haben, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, ob das nicht für diese Person nicht noch mehr traumatisierend ist, ob das dann nicht etwas bedeutet für sie, dass wir eben, wie sie das auch dargelegt haben, für uns vielleicht auch ganz normal ist, weil wir die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, aber für diese Personen dann wirklich auch nochmals Traumata hervorrufen. Das sind auch immer wieder so diese Rückmeldungen, die Sie wahrscheinlich auch immer wieder hören. Und schließlich möchte ich auch sagen, als Sie das auch ausgeführt haben, ich habe auch als im Jugend- und Erwachsenenschutz gearbeitet, bei der Abklärungen auch in meinem noch ein bisschen jungen Alter, ich bin nicht mehr so jung zum Glück. Und dort wurde mir auch bei dieser Abklärungen und in dieser Phase von dem Gesetz von Kindes- und Erwachsenenschutzrecht auch klar, dass wir bei der fürsorgerischen Unterbringung so vieles eigentlich jahrelang vernachlässigt haben. Das heißt, man hat die Menschen irgendwo platziert und dann hat man sie vergessen. In all dieser Situation, wo sie eben selber in diesen Situationen hätten vielleicht für sich auch etwas verändern sollen, wo sie aber nicht konnten. Und dort stellt sich natürlich schon die Frage, was wir als Gesetzgeber, und da spiele ich natürlich den Ball zu mir, als Politikerin, wir dann machen müssen, damit wir wirklich alle berücksichtigen, während wir ein Gesetz schaffen. Und versuchen, dass niemand durch diesen Raster fällt, aber gleichzeitig auch schauen, wie wir dann auch international auch mitgehen können, ob wir dann die Kriterien erfüllen, ob wir die Empfehlungen, die gemacht werden, vielleicht nicht nur als negativ, sondern vielleicht auch als positiv empfangen sollten, dass wir vielleicht in gewissen Bereichen gewisse Lücken haben und diese nicht besser schließen sollten, damit wir nicht in Verdacht geraten, gerade wir als Schweiz, weil wir auch sehr demokratisch gelten und als Vorbild in der ganzen Welt auch gezeigt werden, hier vielleicht nicht auch ein bisschen sensibler sein sollten. Und folglich freue ich mich nochmals auf diese Diskussion, weil wir immer noch nicht in unserem Strafgesetzbuch Folter als Straftatbestand haben.
Dankeschön, da kommen wir sicher am Schluss noch genau darauf jetzt. Wir haben kurz gehört, was die NKVF macht. Sie haben es kurz erwähnt, dass sie in die Institutionen geht, in den verschiedenen Bereichen. Sie haben gesagt, Sie können Empfehlungen abgeben. Können Sie auch mehr machen? Können sich Leute zum Beispiel auch bei Ihnen melden, wenn Sie jetzt in eine Institution gehen? Ich stelle mir vor, Sie sprechen mit ein paar Menschen dort, mit den Leitungen, aber können Sie diese, sind Sie auch eine Anlaufstelle für Leute, die davon betroffen sind?
Nein, also Daniel Fink hat es eigentlich gesagt, die Aufgabe der nationalen Präventionsmechanismen gemäß den internationalen Regelungen ist präventiv, darum heißen sie nationale Präventionsmechanismen, präventiv tätig zu sein. Und das heißt, in der Regel bearbeiten wir keine Einzelfälle, sondern wir gehen in die Institution, wir führen, wenn wir in eine Institution kommen, egal in welche, zuerst ein Gespräch mit der Leitung, dann machen wir immer einen Rundgang durch die Institution, das ist wichtig, schauen alle Räume an, also wirklich alle Räume, dass wir einen Eindruck erhalten, auch wie sind diese Räume ausgestattet, also seien es Wohnräume, seien es Sicherheitszellen beispielsweise in den Bundesasylzentren. Dann sprechen wir mit sehr vielen Leuten, also mit Mitarbeitenden, mit Asylsuchenden, mit Bewohnerinnen der Alters- und Pflegeheime, mit Psychiatriepatientinnen, also mit allen Beteiligten, die involviert sind. Und gestützt darauf machen wir dann unsere Empfehlungen. Diese Empfehlungen werden, das läuft konkret so, dass wir dann am Schluss dieses Besuchs einmal eine erste mündliche Rückmeldung geben, dann gibt es einen Bericht. Dieser Bericht wird dann in einem sogenannten Feedback-Gespräch mit der Institution nochmals reflektiert und dann geht er zu einer offiziellen Stellungnahme an die zuständigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Das ist je nach Themenbereich, sind das andere Leute und sie haben 2 Monate Zeit und dann wird unser Bericht und die Stellungnahme, die sind alle publiziert auf unserer Homepage. Das ist alles sehr transparent und man sieht dann auch, was wird umgesetzt, wie reagiert der Kanton oder eben nicht, wo ist er bereit, Maßnahmen umzusetzen. Und das heißt, Einzelfälle behandeln wir ausnahmsweise, das ist nicht der Regelfall, ist nicht so vorgesehen, ist auch ressourcenmäßig nicht so vorgesehen. Wir haben im Vergleich zum Beispiel zu Österreich, wo das alles voll angestellte Leute sind, eine Kommission mit 12 Personen, die alle das nebenamtlich machen und eine relativ kleine Geschäftsstelle. Was wir machen können zusätzlich ist, dass wir einerseits Nachfolgebesuche machen. Also das heißt, wenn wir einen Besuch gemacht haben und sehen, da läuft einiges schief, dann können wir kurzfristig, ein halbes Jahr später oder sogar, wir waren kürzlich in einem Gefängnis innerhalb von 3 Monaten 2-mal, wir schreiben auch dann nochmals Fragen nach beim Regierungsrat, wenn es um Einzelfälle geht, aber eben das ist nicht das Kernthema. Und was wir auch machen, wir sind natürlich in engem Austausch und vernetzt mit den Behörden, also beispielsweise mit der KKJPD, also die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, mit jetzt im Asylbereich, wo es vor allem auch um Zwangsmaßnahmen bei Rückführung geht, mit den Polizeikommandantinnen, Kommandanten und so weiter. Also wir sind sehr vernetzt und arbeiten in verschiedenen Gremien mit, wo wir dann auch viel direkter teilweise auch Einfluss nehmen können. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist unsere Aufgabe beobachten und empfehlen und wir haben keine Zwangsmittel, wir haben keine Mittel, um zwangshaft durchzusetzen. Mhm. Was vielleicht noch eine Ergänzung, die Besuche, das hat Daniel Fink auch gesagt, die sind in der Regel unangekündigt. Das heißt, wir stehen am Morgen vor der Tür und dann geschieht schon sehr viel, oder? Wie wir empfangen werden, sind die Leute verfügbar, können wir können alle, das habe ich vorhin vergessen, wir können natürlich alle Unterlagen einsehen. Also in der Psychiatrie, jedes Dossier, jeder Patientin, jedes Patienten in den Bundesasylzentren, alle Dossiers in den Gefängnissen, die ganzen Akten, wir sind die einzige Kommission, die da vollumfängliche Einsicht hat. Darum gibt es bei uns in der Kommission auch Ärztinnen, Ärzte, Psychiaterinnen, Psychiater, Leute aus dem Justizvollzug. Also dort sehen wir sehr viel und wir sehen mehr als jemand sonst. Und das ist natürlich auch schon viel.
Darf ich ganz kurz dazu eine Frage stellen?
Ja, klar.
Mich würde interessieren natürlich auch, weil ich in der Gerichtskommission bin und in der Rechtskommission, wie die Gerichte vielleicht auch ihre Arbeit einbeziehen. Also wird daraus zitiert, wird das berücksichtigt oder werden sie angefragt, um Gutachten vielleicht auch darzulegen, sollte es zu einem Fall, Einzelfall, wenn zum Beispiel der Anwalt das weiterzieht, ob sie dann auch eine Stellungnahme schreiben, das weiß ich nicht.
Nein, also wir haben einfach die Ressourcen dazu schlicht nicht, aber wir werden immer wieder in Bundesgerichtsentscheiden zitiert. Wir haben verschiedene Bundesgerichtsentscheide, wo auf unsere Berichte oder auf einen Einzelfall auch Bezug genommen wird. Aber das ist nicht so häufig der Fall, aber es gibt's. Aber wir haben keine Möglichkeit, jetzt Gutachten zu, wir geben manchmal selber Gutachten in Auftrag oder in bestimmten Themen. Aber wir sind eine Kommission, die zwischen 5 und 10% pro Mitglied arbeitet und eine Geschäftsstelle mit, Livia, 5 Stellen, 4,8 insgesamt. Oder? 4,8. Also das ist sehr wenig für, wenn Sie sehen, welche Institutionen wir alle besuchen müssen oder sollten.
Gerne.
Also ich möchte noch kurz auf das SPT, auf das Subcommittee on Prevention of Torture eingehen. Es sind ja gegenwärtig 93 Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben. Es müssten also 94 Staaten regelmäßig, wie es im Protokoll steht, besucht werden. Tatsache ist, dass das SPT von der UNO nur die Ressourcen hat, um 10 Besuche durchzuführen, ein ganz kleines Sekretariat auch, und dass da das bedeutet, dass man also alle 10 Jahre etwa einen Staat besuchen wird. Also eine katastrophale Situation, wenn man bedenkt, dass wenn eben die Arbeit regelmäßig durchgeführt werden müsste, dann müsste man einen 4-Jahres-Zyklus vorsehen. Gegenwärtig wird an dieser Idee gearbeitet. Man versucht über die Tatsache, dass eben ständig mehr Staaten die das Protokoll ratifizieren, das Fakultative, dass dadurch natürlich eben der Aufwand und die Notwendigkeit von zusätzlichen Besuchen steigt. Und die Besuche, die werden, wie gesagt, nicht angekündigt. Gleichzeitig muss man sagen, dadurch, dass die Mitglieder des SPT natürlich über die ganze Welt verstreut sind, braucht es verschiedene Personen brauchen ein Visa, um in ein anderes Land zu gehen, und haben überhaupt nicht die Möglichkeit, völlig unangekündigt in ein Land zu kommen. Gleichzeitig innerhalb des Landes wird nie im Voraus gesagt, wo man hingeht, wo man die Schwerpunkte macht. Es werden Visiten durch den Tag durchgeführt, es werden aber auch gerade Polizeiposten am Samstagabend, am Freitagabend wird ein Polizeiposten besucht. Wir gehen morgens um 4 Uhr in einen Polizeiposten. Und es ist erstaunlich, wie gut informiert die Personen sind, dass eben diese Visiten jederzeit möglich sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wir wirklich diesen Überraschungseffekt doch bis zu einem gewissen Grade aufrechterhalten können, was nicht bedeutet, dass sich nicht verschiedene staatliche Organe eben vorbereiten und zum Beispiel die Zellen streichen lassen, sobald sie erfahren haben, dass die Kommission oder das Komitee kommt. Aber das ist aus meiner Sicht eben ein positives Zeichen, dass es doch eine gewisse Wirkung hat, dass wir präsent sind. Vielleicht noch eine kleine Information zu den Themen, die man untersucht. Also es geht um die Bestrafung, das, was wir noch diskutieren werden in der Schweiz, die Strafnorm, die im Zusammenhang mit Folter umgesetzt wird im Lande. Es geht um die Strafverfolgung, um Fälle, die tatsächlich dann bis in die obersten Gerichte verhandelt werden. Es geht um die alltäglichen Grundrechte derjenigen, die festgenommen werden, die Familie informieren, zu wissen, warum man denn überhaupt angehalten wird. Es geht darum, dass man einen Anwalt der ersten Stunde haben darf und so weiter. Medizinische Betreuung ab der ersten Stunde. Also das sind Sachen, Grundrechte, die man im Detail untersuchen wird, in jedem Ort, wo man hingeht. Es geht um die Behandlung, das heißt um die Art und Weise, wie Personen in eine Polizeistation, in eine Haftanstalt überführt wurden. Es geht um die Art und Weise, und das diskutiert man eben mit denjenigen, die in einer Anstalt sind oder die in einem Polizeiposten eingebracht wurden, um die Interventionen. Gab es Interventionen? Welche? Welcher Art? Wie wurde vorgegangen? Wie wurde Gewalt angewendet? Wenn es eine Meuterei gegeben hat, welches das Klima ist, meistens die Tatsache, wenn man in ein Gefängnis kommt, spürt man bereits das Klima, ob es eher relaxed ist oder ob da bereits von Anfang an eine Spannung da ist und erst recht, wenn noch da die Experten von der UNO kommen. Man schaut sich im Detail die Lebensbedingungen an und wie gesagt, es geht um eine systematische Beurteilung aller Faktoren, aller Elemente, die eventuell dazu führen könnte, dass unmenschlich, dass Personen in Freiheitsentzug unmenschlich behandelt würden. Das gibt dann diese Berichte, die auch das SPT, das Komitee den Staaten übergibt. Und darauf wird innerhalb von 2 Jahren, innerhalb von 4 Jahren, wird jeweils der Bestand, die Umsetzung dieser Empfehlungen diskutiert. Das sind so die Aufgaben, die Experten im SPT haben. Ähnlich wie das, was eben auf Seiten von nationalen Kommissionen gemacht wird. Nur auf nationaler Ebene viel intensiverer Art, auf der Ebene der UNO alle 8 Jahre, alle 10 Jahre. Aber da besteht diese Zusammenarbeit dann mit den nationalen Kommissionen, so dass wir gewissermaßen wie ein Verstärker sind derjenigen Forderungen, derjenigen Empfehlungen, die bereits vorbereitet wurden.
Okay. Und wir haben jetzt gehört, auf nationaler Ebene gibt es Empfehlungen, es gibt Nachkontrollen, aber es gibt eben keine sozusagen Möglichkeiten, das irgendwie durchzusetzen oder bei einem Gericht einzuklagen oder es irgendwo zu melden, wenn die Situation nicht verbessert wird. Ich nehme an, auf internationaler Ebene ist das ähnlich. Man kann oder noch schwieriger, man kann die Staaten nicht zwingen. Jetzt vielleicht nochmal zu der aktuellen Situation in der Schweiz. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehört, dass es ist die Kommission versucht viele Institutionen, ist aber relativ klein. Es gibt immer mehr Institutionen, die eigentlich Besuche, bei denen Besuche gemacht werden. Sie haben es erwähnt, zum Beispiel Alters- und Pflegeheime, in Psychiatrien, Asylwesen schon lange, Gefängnisse vom Anfang an. Gibt es da vielleicht auch strukturelle Defizite, wo man sagt, es gibt immer mehr Bereiche, die man anschauen muss, oder ist das eher ein Zeichen, dass man genau darauf hinschaut?
Der Rechtsschutz ist eben, das hat Frau Asner eben schon vorhin schön gesagt, also in der Schweiz hat man ja sehr spät angefangen, das auch zu akzeptieren, dass die Menschenrechte nicht, dass das auch für die Schweiz ein Thema ist, oder dass das nicht in der DNA des Schweizers ist, dass das nur etwas ist, das die Ausländer angeht, sondern auch uns, oder? Also im ZGB wurde vor 40 Jahren erst das auf nationaler Ebene verrechtlicht. Und vorher wurde das einfach am Stammtisch in der Beiz, wurden die Leute untergebracht und mit der Verdiengeschichte. dann hat man das vor 40 Jahren im CGB gemacht und das ist gut, dass man das gemacht hat. Und dann hat man vor 10 Jahren das Erwachsenenschutzrecht revidiert. Das ist auch gut, dass man das gemacht hat. Aber es gibt da im Bereich des Rechtsschutzes gibt es eben Probleme, die wir von Promontesana, ich als Anwalt im Rechtsteam, erkennen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die in den Institutionen sind, die einen Rechtsvertreter suchen, auch einen bekommen. Und das ist ein Problem. Wenn ich in Zürich, und ich bin nicht schlecht vernetzt in der Anwaltsszene, rumtelefoniere, ich habe die größte Mühe, jemanden zu finden, der bereit ist, jemanden zu vertreten in der unentgeltlichen Rechtspflege im Bereich der fürsorgerischen Unterbringung. Und man ist angewiesen auf rechtskundige Vertretung. Und wir haben darum von Promontesana, wir haben ein Positionspapier rausgegeben, kürzlich zur fürsorgerischen Unterbringung. Und eine der Forderungen betrifft eben den Rechtsschutz, wo wir, wahrscheinlich werden wir das auf kantonaler Ebene machen, das ist auch noch eine Spezialität der Schweiz mit dem Föderalismus, muss man immer überlegen, geben auf Ebene des Bundesstaates beim CGB rein oder eher im kantonalen Recht. Wahrscheinlich werden wir das auf kantonaler Ebene in einem großen Kanton dann versuchen, dass man in Einführungsgesetz zum CGB eben den Kantonen die Aufgabe gibt, sicherzustellen, dass effektiv, nicht nur auf dem Papier, sondern effektiv, wenn man jemanden sucht, dass man auch jemanden findet, der bereit ist, die Leute zu vertreten. Und dann ist noch eine Besonderheit im Bereich der Unterbringung, wo einfach in meinen Augen ein Denken immer noch zum Ausdruck kommt, dass man da eben Leute, die untergebracht werden, dass das eigentlich Menschen zweiter oder dritter Klasse sind. Auch wenn es ja fürsorgerisch sein soll. Früher hat man es anders genannt, jetzt ist es fürsorgerisch. Und früher nannte man es Freiheitsentzug, aber eine andere Etikette macht noch keinen anderen Inhalt. Auf jeden Fall ist es immer noch so heute in gewissen Kantonen und gerade eben in diesem schönen Kanton Bern, dass zum Beispiel, dass es so ist, wenn jemand untergebracht wird, fürsorgerisch, dass es möglich ist und auch gemacht wird, die Kosten dieser Unterbringung dieser Person aufzuerlegen, abzüglich allenfalls des Teils der Krankenversicherung. Also das können Zehntausende Franken sein. Also dass man da untergebracht wurde gegen den eigenen Willen, ist ja vielleicht gut gemeint, vielleicht auch richtig, aber dass man da die Kosten dieser Person auferlegt, das ist in meinen Augen stoßend, oder? Das kam ich erst jetzt kürzlich auf diese Sache, als jemand mir das geschickt hat, und das habe ich gar nicht geglaubt. Dann habe ich gesehen, doch, das stimmt. Und das Bundesgericht hat gesagt, das ist Föderalismus, der Kanton Bern darf das machen. Das Bundesparlament wollte nicht, dass man das auf nationaler Ebene sagt, dass die Kosten nicht getragen werden sollen. Das kann jeder Kanton regeln, wie er das will, und die einen regeln das eben dann so in einer Weise, die meinen
gestoßend ist. Probieren wir nochmal. In der Politik muss man ja 10-mal probieren, bis man einmal vorwärts kommt.
Da muss man ganz dicke Bretter bohren, und das ist ja dann so toll, dass wir Leute haben, eben wie Sie bzw. dich als Genossin, die diese Bretter bohren, oder? Das sind noch ein Punkt, eben die ganze Diskussion mit Folter, das ist extrem wichtig, oder? Weil das ist ja wie, also es ist fast ein bisschen zynisch, aber wie Leuchtturm, das sind halt große Worte, Folter, erniedrigende Behandlung. Es ist auch präventiv wichtig, zweifellos, also die Kommission, die Berichte. Aber nachher geht es auch darum, und das ist natürlich ein Herzensanliegen von Promontesana und mir als Anwalt, dass man den einzelnen Menschen vertritt in dem Moment, wo er in der Institution ist, nicht erst im Nachhinein, und dass dann vielleicht mal eine Kommission die Schweiz rügt. Das ist gut, dass man das macht, das ist eine präventive Wirkung. Aber noch besser, dass im Moment, wo jemand Unrecht erfährt oder glaubt zu erfahren, dass er die Mittel hat, an den Staat, an die Gerichte zu gelangen, damit diese dann beurteilen können, ist es rechtmäßig, ist es unrechtmäßig, ist es vielleicht sogar erniedrigend oder noch schlimmer, was ist es, oder? Aber dass man das untersucht und genau hinschaut, das ist sehr wichtig, dass das Prozessuale auch, das muss im Moment geschehen, und das braucht Ressourcen, und oft sind die Leute, die betroffen sind von diesen Eingriffen, seien das Asylsuchende oder natürlich eben Häftlinge, Strafvollzug, und erst recht die fürsorgerisch Untergebrachten sind natürlich Das braucht nicht viel Fantasie. Die haben oft sehr wenig Geld und die sind angewiesen auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Und da muss man dann, das muss man denen auch gewähren, oder? Es geht da um ein paar Millionen Franken pro Jahr. Und das ist natürlich schäbig eines Rechtsstaates unwürdig, wenn man das nicht sicherstellt, dass es auch praktisch funktioniert.
Vielleicht ergänzend noch, also Sie haben es genannt, eines der großen Probleme, das wir auch sehen, ist, dass es halt zwischen den Kantonen eine sehr große unterschiedliche Praxis gibt. Das ist das eine, auch zwischen großen und kleinen Kantonen, oder? Wir sehen es, ich nehme ein Beispiel aus dem Asylbereich, Rückführungen, das beobachten wir nur. Da gibt es Kantone, die haben professionell ausgebildete Polizeikräfte, die wirklich das sehr sorgfältig machen, und wir haben Kantone, sehr kleine, die das nicht haben, und da sieht man halt auch qualitative Unterschiede. Oder auch im Asylbereich, um das auch noch zu beleuchten, jetzt neben der Psychiatrie natürlich, dass wir besuchen die Bundesasylzentren, oder? Aber die Situation in den kantonalen Rückkehrzentren ist viel, viel schlimmer als in den Bundesasylzentren. Die Situation in den Bundesasylzentren, die beobachten wir, da hat es in den letzten Jahren Verbesserungen gegeben, die genügen noch nicht, aber in den Kantonen, da schaut eigentlich niemand hin. Also es gibt, wir haben jetzt einen Auftrag gehabt, letztes Jahr die Rückkehrzentren im Kanton Bern anzuschauen, und die haben uns gesagt, die Bundesasylzentren sind 5-Stern-Hotels und wir haben keinen Stern. Einfach um das sagen die Mitarbeitenden da, oder? Das ist dann, und da schaut niemand hin, mit Ausnahme von einzelnen Kantonen, wo es Kommissionen gibt, aber es gibt fast in keinen Kantonen, und da gibt es einen riesigen Handlungsbedarf, und auch dort eine riesige unterschiedliche Praxis, jetzt gerade im Asylbereich, auch in der Psychiatrie, in der Umsetzung des Kindeserwachsenenschutzrechts. Und da haben wir eine riesige Herausforderung in der Schweiz.
Haben wir in der Tat. Also ich habe gestern etwas gelesen, das hat mir sehr, sehr spannend gedacht. Und zwar hat jemand geschrieben, wenn es jemandem gut geht, hat man sehr viele Wünsche oder Sachen, die man sich vornimmt. Wenn man krank ist, hat man nur einen Wunsch. Und ich merke immer wieder in all diesen Situationen, dass ich eben als Politikerin immer wieder auch daran denken muss, wie das war, als ich als Beiständin gearbeitet habe, als ich Abklärungen gemacht habe, als ich Übersetzungen gemacht habe für Frauen, die der Sprache nicht mächtig waren in den Spitälern, die zum Beispiel abtreiben mussten. Und ich war ein Kind und ich sollte für diese Leute sogar noch übersetzen. Das war gravierend, aber sie hatten ja niemanden und die Dolmetscher ihnen wurden ihnen nicht bezahlt. Oder eben Flüchtlinge, die dann hierher geflüchtet sind und das Gefühl haben, dass eine von ihnen es so weit geschafft hat und wahrscheinlich sie ein Zauberformel weiß, dass man alle Probleme lösen kann und das dann immer wieder weitergeben. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nicht vergisst. Aber ich bin zuversichtlich, das möchte ich auch noch sagen. Wissen Sie, warum ich zuversichtlich bin? Seit ich in dieser Legislatur im Parlament mit mehreren Frauen zusammen bin, habe ich bemerkt, dass ich keine Aufklärungsarbeit wie bei meinen ehemaligen Kollegen machen muss, wenn ich zum Beispiel für ein Frauenanliegen mehrmals für ein Anliegen nachfragen muss, mit Analysen, Studien, mit Berichten kommen muss, sondern ich kann nur noch zu meinen Frauenkolleginnen gehen und sagen, ich mache diesen Vorstoß. Sie schauen es kurz an und sagen, ah, gut, oder nein, das geht nicht. Und. Also ich spare mir als Politikerin so viel Zeit, weil so viele Frauen jetzt in der Politik sind und ich wünsche mir noch mehr Frauen. Natürlich, aber ich merke auch, dass auch eine Durchmischung von eben auch Diversität auch in der Politik ankommt. Und diese Diversität in allen Bereichen, sei das jung und älter, sei das Frauen und Männer, sei das eben mit Migrationshintergrund oder nicht, oder auch sei das, ob man von guten Verhältnissen kommt, sozialen Verhältnissen oder von wenigen sozialen Verhältnissen, hat man gewisse Sensibilisierungen, die man mit sich bringt. Und ich glaube, das sind all diese Themen, die man nicht, weil die SchweizerInnen als Parlamentarier oder unser Parlamentarier schlechte Menschen sind, nicht beobachtet hat oder gewisse Sachen nicht verändert hat, sondern oft ist es auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Themen sind, die Sie eben bewegt haben, sondern Ihre Themen waren andere. Wie können wir unsere Firma noch optimaler gestalten? Was braucht es dort für gesetzliche Grundlagen, damit man eben international auch geschützt ist als Finanzplatz und so weiter und so fort? Und diese Themen wurden natürlich auch oft vernachlässigt. Und ich glaube auch, wenn der Pendel jetzt auch bei Migration in der heutigen Zeit jetzt nochmals seitens der SVP nochmals so ein bisschen zurückschlägt, wird es, glaube ich, wieder sich korrigieren. Das wird kommen, weil dieses Spiel kann man nicht mehr lange machen. Ich glaube, es gibt genügend viele auch Leute wie ich, die sogar Schweizerdeutsch gelernt haben, damit man diese Übersetzungsarbeit machen kann. Also wird es wohl wahrscheinlich lange nicht mehr möglich sein. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, in der Politik noch nicht so dort, wo wir sein sollten, weil wenn wir eben diejenigen, die am schwächsten der Gesellschaft sind, nicht mitnehmen, dann hat wahrscheinlich auch unsere größte Errungenschaft keine große Bedeutung, weil wir sind, wie das Präambel auch sagt, nur so stark, wie wir die Schwächsten auch unter uns auch aufnehmen. Und deshalb bin ich froh, versucht man nach Lösungen zu suchen und probiert auch Druck zu machen. Aber ich glaube, was auch fällt, wenn wir so bei dem sind, was auch fällt, ist anzuerkennen, dass wir auch nicht eine richtige Koordination von den Kräften haben, dass man wirklich auch in verschiedenen Bereichen eben auch freiwillig vielleicht arbeitet und versucht, irgendetwas zu machen. Das wird wie nicht gebündelt. Und ich merke auch, wenn ich mir immer wieder auch das notiere und das auch höre, dass Ressourcen von den direkt Betroffenen manchmal auch nicht genügend genutzt werden. Also jemand, der selber Folter erlebt hat, wird eine ganz einfache, schnelleren Eindruck haben, was eben zu Folter Wahrnehmung führen kann, für vielleicht auch einen Bericht, als jemand, der oder die das eben in der Theorie auch sehr oft gelernt hat, sensibilisiert ist, aber vielleicht das gar nicht zum Glück erleben musste. Und vielleicht könnten wir dort auch versuchen, diese, ja, auch wenn es schwierige Erfahrungen sind, diese Erfahrungen von den jeweiligen Leuten auch zu nutzen, zu unserem Gunsten, weil das auch ein Kapital ist, was eigentlich verloren geht, denke ich.
Ja, da kommen wir, möchte ich gleich anknüpfen. Vielen Dank, dass wir jetzt eigentlich zum Teil kommen. Wir haben jetzt verschiedene Punkte gehört, wo es Probleme gibt, sei es bei den Ressourcen oder bei den Umsetzungskapitänen, bei den rechtlichen Verpflichtungen. Ich möchte nur ein bisschen nach vorne schauen und mit Ihnen noch diskutieren, was braucht es in diesen verschiedenen Bereichen für konkrete Maßnahmen vielleicht, um diese Verbesserungen zu bringen. Also Sie haben es jetzt gerade erwähnt, die Ressourcen, ich habe bei Ressourcen, also von Leuten nutzen, die selber betroffen waren, ich habe bei Ressourcen auch zum Beispiel daran gedacht, sei es in psychiatrischen Institutionen oder von Alters- und Pflegeheimen hört man oft, es gibt einfach zu wenig Personal oder zu wenig ausgebildete Menschen und um die Menschen in den Heimen zu schützen, muss man sie eben fixieren oder ruhig stellen. Ist das vielleicht ein Ansatz? Oder was wären konkrete Maßnahmen, also sich was es bräuchte?
Also ich kann vielleicht einiges jetzt aus Sicht der NKVF benennen. Ich denke, der Fachkräftemangel, der in aller Munde ist, der wirkt sich aus, also der wirkt sich an verschiedenen Orten aus. In den Bundesasylzentren gibt es gute Konzepte zur Betreuung von minderjährigen Asylsuchenden, aber es gibt kein Fachpersonal. Also das heißt, da gibt es gute Konzepte, dass sozialpädagogische Mitarbeitende die jungen Asylsuchenden betreuen. Im Moment ist es nicht möglich, weil es keine sozialpädagogischen Mitarbeitenden gibt. Also als ein Beispiel, im Heimbereich ist es so, dass wir haben es jetzt nicht direkt beobachtet, aber die Befürchtung besteht natürlich, dass wenn zu wenig Fachpersonal da ist, auch in der Psychiatrie, dass es zu mehr Zwangsmaßnahmen kommt. Da gibt es noch keine Statistiken dazu, aber das ist eine große Befürchtung, dass Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikationen, Isolierungen und so weiter zunehmen, wenn zu wenig Personal da ist. Und das ist eine Herausforderung jetzt in diesem Bereich. Dann gibt es in der Schweiz keine oder nur wenige Ombudsstellen. Also es gibt keine Ombudsstelle für, gegen Polizeigewalt. Es gibt noch keine Ombudsstelle für Asylsuchende. Also wir haben da überhaupt wenig Ombudsstellen generell im Vergleich zu anderen Ländern.
Also eine unabhängige Beschwerdestelle?
Unabhängige Beschwerdestelle, ob das dann Ombudsstelle heißt oder wie auch immer, spielt ja keine. Aber es gibt es nicht. Also es gibt gerade
jetzt müsste man zur Polizei gehen, wenn man sich gegen die Polizei
beklagen möchte. Also man hat einfach die normalen rechtlichen Möglichkeiten, man hat keine Anlaufstelle, eine unabhängige. Also da gibt es ganz viel Handlungsbedarf in verschiedensten Bereichen. Das sind jetzt nur einzelne Punkte, die oder eben auch in den Bereichen, was mich sehr beschäftigt, wirklich die Situation von Menschen in den Rückkehrzentren in den Kantonen, oder die unter, also wir haben das festgestellt, wo die Rahmenbedingungen, die Kinderrechtskonvention nicht eingehalten wird, wo Kinder aufwachsen in Rahmenbedingungen, die eigentlich unmenschlich sind und die einer Schweiz nicht würdig sind. Aber eben da schaut niemand hin. Und da braucht es eben auch auf kantonaler Ebene entsprechende Kommissionen, beispielsweise wie unsere.
Aber wir haben auch zum Beispiel Leute eingesetzt, um genau auch das in den Asylzentren anzuschauen. Und da muss man immer wieder auch schauen, wer eingesetzt worden ist, genau, der dann diesen Bericht macht. Das ist wie bei der Polizei, die Polizei beschweren. Also ich finde, das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, die wir, dass ich jemandem zu nahe treten möchte. Aber ich glaube, dieses System müssen wir schon mal hinterfragen. Wem geben wir welche Aufträge, damit wir dieses Ziel herausbekommen, eigentlich das, was wir hören möchten? Und das ist oft der Fall. Also, und bei diesen Asylzentren haben wir jetzt einen Bericht bekommen und dort wurde auch gesagt, ja, die Situation ist nicht gravierend und ich mag mich noch nicht vor allzu langer Zeit vor dem Bundeshaus erinnern, dass sehr viele Asylsuchende da gestanden sind mit einem Dossier, die das auch gesagt haben. Also es kann gut sein, dass sie sehr eine blühende Fantasie haben, diese Asylsuchende, und das Gefühl haben, sie wollen jetzt gern mal Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wollen Mitleid erregen, kann ja auch gut sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt von all diesen 200 Personen das alle ähnlich empfunden haben. Und deshalb merke ich, es ist in der Tat so, dass wir diese Mängel haben, dass genau hingeschaut wird, aber wer macht dann auch diese Analysen? Was sind das für Vertrauenspersonen, die das machen? Sind das auch Leute, die eben auch gewisse kritische Stimme mitnehmen können oder auch diese Macht, diese Stärke haben können, zu sagen, ja, da sind Fehler passiert und die muss man eigentlich angehen. Das braucht natürlich auch eine innere Stärke, auch wenn der Bund diese Personen bezahlt. Und das Gleiche gilt ja auch für die Ombudsstellen. Die Frage ist ja, wer zahlt die Ombudsstellen? Und das ist ja oft bei den Beschwerdeinstanzen, dass dann die Organisationen, bei denen sie diese Institutionen auch schaffen, wie zum Beispiel bei den Krankenkassen, die Krankenkassen eigentlich das Ganze auch bezahlen und dann beschweren sich die Leute und so. Und dann ist es immer so eine ähnliche Frage. Ich glaube, da müssen wir das System allgemein mal so anfragen und sagen, da müsste man Budget dafür sprechen, für diese Unabhängigkeit.
Auf jeden Fall würde ich das Votum von Regula unterstützen, dass es in der Schweiz doch zu wenig Stellen gibt, wo man eben an die man sich wenden kann, sei es im Polizeibereich, sei es im psychiatrischen Bereich, sei es in anderen, denen man eine Unabhängigkeit gewährleisten muss, selbst wenn der Staat eben das Budget gibt. Bis jetzt haben wir noch kein Modell, auch im Ausland gibt es kein Modell, wo man einen Fonds öffnen würde, der dann das Geld generieren würde, das die Ombudsstelle oder die Ombudsstellen finanzieren würde. Aber gleichzeitig muss man einfach sehen, dass es zwei verschiedene Funktionen sind. Auf der einen Seite die Ombudsstellen, die Organisationen, an die man sich wendet, weil man als Individuum das Gefühl hat, geschädigt worden zu sein, wo man Wiedergutmachung beantragen kann, wo man als Individuum sich eben die Rechte gerechtet werdet, wo man als Individuum die Unterstützung bekommt, die man eigentlich haben möchte. Auf der anderen Seite gibt es eben die mehr systemischen Fragen und die Idee des SPT und der Nationalen Kommission in den verschiedenen Ländern war eben, dass es nicht nur individuelle Ombudsstellen geben muss, die nachhinein korrigierend wirken oder wiedergutmachend wirken, sondern dass eigentlich das Ziel ist, dass präventiv interveniert wird, so dass es überhaupt nicht passiert. Solange es geschlossene Institutionen gibt, solange es einen Bedarf gibt an diesen Institutionen, wird es notwendig sein, dass eben diese Besuche durchgeführt werden, dass dieses Monitoring umgesetzt wird. Es ist nötig, dass eben gewisse Grenzen gesetzt werden in der Art und Weise, wie diese Institutionen funktionieren.
Und du bist ja auch der Statistiker, hast viele Daten, gerade auch im Gefängnis, Strafvollzugbereich. Kann man da jetzt schon, also eben die NKVF gibt es seit 2010, wenn ich es richtig, 12, kann man da schon eine Entwicklung sehen, dass diese Beobachtungen sich niederschlagen, dass es diese eben präventiven Verbesserungen gibt? Oder ist das auch wieder schwierig abzuhören? Jetzt Gefängnisbereich oder Strafvollzugbereich ist ja der seit Anfang an beobachtet wird.
Ich kann vielleicht eine rein persönlich gesehen, würde ich meinen, wird heute anders umgegangen mit Personen, als ich in meinem Jugendalter der Polizei begegnete, wurde ich anders behandelt als heute. Ich würde sagen, heute haben Polizisten gelernt, dass sie mit Personen, die sie festhalten wollen, die sie abführen wollen, einen gewissen Umgang pflegen müssen, auch weil sie Gegenstand von Beobachtung sind mit den Telefonen, mit all den Mitteln, die es heute gibt. Das heißt nicht, dass es völlig überrissene Vorgehensweisen gibt und dass man immer noch ganz abstruse Interventionen sieht, wenn eine Familie ausgeschafft wird und die ganze halbe Polizei in Riot Gear, wie sagt man das, mit einer vollen Ausrüstung drei Personen abholt, zu 20ern und so weiter. Es gibt jene Situationen, wo die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht gegeben ist, wo sie nicht bewahrt wird, wo die Würde der Menschen und eben auch die Zurückhaltung des Staates nicht umgesetzt wird. Und von dem her gibt es noch einige Arbeit umzusetzen in diesem ganzen Bereich der Verhütung von Misshandlung, von unwürdigem Behandlung von Personen.
Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, vielleicht diesbezüglich, dass ja im Europarat ja auch immer wieder eben diese Berichte, die gemacht werden, auch zitiert werden, wenn es eben auch sonst Berichte erarbeitet werden sollen. Und dann gibt es auch Empfehlungen an Ministerkonferenz, dass es dann auch eher bindender Natur ist, dass die Minister aus verschiedenen Ländern sich damit auseinandersetzen sollen und dann auch diskutieren, wie sie dann diese Gesetzgebung in ihren jeweiligen Ländern umsetzen sollten. Einer eben dieser Empfehlungen oder diesen Kriterien, die die Schweiz nicht erfüllt, ist eben der Tatbestand, dass Folter nicht gegeben ist oder dass wir mit Folterwaren handeln, dass es immer noch möglich ist, dass wir keine Liste haben, dass Folterwaren wären. Und das sind auch Diskussionen, die jetzt bei uns übernommen werden. Und ich glaube, ein Vorteil ist selbstverständlich auch mit all den Schwierigkeiten die Digitalisierung, dass man dort, auch wenn man nicht ganz fest vernetzt ist, aber schneller an die Informationen kommen kann, man sich danach vorbereiten kann, was zum Beispiel in Österreich passiert, wie man dann auch diese Erfahrungen, Mehrwerte auch in der Schweiz zum Beispiel auch umsetzen kann. Und ich glaube, das sind auch gewisse Vorteile. Und während wir auch, glaube ich, diese Empfehlungen anschauen oder monitoren, was immer auch passiert, heißt das ja nicht, dass es darum geht, dass man immer nach Fehlern sucht, sondern es geht immer darum, dass ich die gesellschaftliche Entwicklung und Sensibilisierung auch weiterentwickelt und dass man auch sagt, dort fehlt es noch und dort soll man das noch anpassen. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch aufpassen, auch wenn man diese Vorschläge oder Änderungen einbringt. Nicht, dass es heißt, dass man es per se schlecht macht, sondern dass es das, was man bis jetzt gemacht hat, nicht mehr zeitgemäß ist und sich entwickeln muss. Und wenn wir, glaube ich, die Sache so anschauen, mit einer gewissen eben Gelassenheit und doch noch mit der Wille, das zu verändern, haben wir, glaube ich, mehr Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Mhm.
Ja, ich möchte noch einen Punkt bestätigen. Meine Kollegin wurde mehrmals gesagt, nämlich Personal. Also das ist ein Game Changer, ein Crucial Point ist das Personal in den Kliniken, also in der Psychiatrie, natürlich auch im Justizvollzug. Also das weiß man, dass dann, wenn man genug Personal hat, dann sind viel weniger Zwangsmaßnahmen nötig. Wenn auf einer Abteilung 10 Patienten sind und 2 Menschen und dann gibt es aggressive Stimmung und man kann niemanden beiziehen, dann ist ja naheliegend, dass man jemanden in die Isolationszelle bringt oder sogar ein Medikament sogar zwangsweise initiiert und das, am Schluss sagt man, es sei ein Notfall gewesen und wenn das Gericht das überprüft, sagt man, wird es das schützen und sagen, ja, das sei so extrem gewesen, man hätte keine andere Möglichkeit gehabt. Aber wenn man eben vielleicht das 4 statt 2 gehabt hätte, dann wäre die Alternative da gewesen. Und das sind dann Dinge, die man im einzelnen Fall vor der Justiz kommt man dann mit diesem Argument nicht durch, oder? Aber jeder Psychiater in der Klinik bestätigt diese Sache, oder? Dass das natürlich ein entscheidender Punkt ist. Da muss man schauen, dass das KVG, das mit der Krankenkasse genug finanziert ist und die Spitäler genug finanziert sind. Und das andere ist, dass man die Stellen besetzen kann, die man gemäß Stellenplan, die auch finanziert wären, aber man findet das Personal nicht, oder? Also ich denke, in der Psychiatrie ist das ein ganz entscheidender Punkt, um Zwang und erniedrigende Behandlung im Sinne der Konventionen und zumindest im Sinne des Erlebens massiv reduzieren zu können, ist, dass man genug und gutes Personal hat. Und das hat auch in einem Bericht, hat das auch Frau Mader da ja geschrieben, der hat gesagt, das hat auch der EGMR in Straßburg immer wieder gesagt, die Tatsache, dass man unterdotiert sei im Personal, rechtfertigt eben nicht die Anwendung von Zwang. Das ist nicht ein legitimer Grund, um gegen den Willen eines Patienten eine Behandlung durchzuführen. Auch wenn es noch so sehr nachvollziehbar ist im Moment, auch für die Menschen, die das tun, für das Personal, sie machen das ja nicht aus bösem Willen, sondern sie sind schlicht verzweifelt, wie kriege ich da die Situation einigermaßen hin bis zum Feierabend und da macht man das eben, aber das ist eben genau nicht ein legitimer Grund, um Zwang anzuwenden gegen den Willen einer Patientin.
Ganz kurz, Daniel, und dann würden wir für das Publikum öffnen.
Ich wollte noch auf die Frage antworten, Statistiken. Die Schweiz ist eher ein Land, in dem es wenig Statistiken gibt, auch im Bereich Freiheitsentzug. Wenn man in England zum Beispiel schaut, wird das ganze Vorgehen gegen Individuen, die Interventionen von Vollzugsbeamten, wird im Detail dokumentiert und wird öffentlich gemacht. Man kann also schauen, wie das im Bereich der Psychiatrie zum Teil gemacht wird, durch die Nationale Commission pour la Qualité, ANQ, wird dokumentiert, wie viele Zwangsmaßnahmen in welchen Institutionen angewandt werden. Und das ist zum Teil eine Qualitätskontrolle oder mindestens erlaubt es, im Nachhinein zu überlegen, welche Institutionen wenden welche Maßnahmen an und gibt es einen Grund, warum sie das machen? Oder wird eben übertrieben Gewalt angewendet? Ja. Und das Ähnliches kann eben auch im Zusammenhang mit der Polizei. Es gibt schon eine Statistik zur Anwendung von Schusswaffe bzw. Taser. Ich habe gerade vor kurzem erfahren, dass wir etwa von über 100 Fällen pro Jahr der Anwendung von Schusswaffen heute bei etwa 6 oder 7 sind. Im Gegenzug sind dafür die Taser umso mehr zur Anwendung gekommen. Aber mindestens hat sich dort ein Wandel in der Art und Weise des Umgangs mit Straftätern zeichnet sich ab. Man muss sich noch untersuchen, was jetzt. Ich habe das erst gerade vor einem Monat erfahren und fand das wirklich sehr erstaunlich, dass man von über 100 Fällen auf 6-7 Fälle pro Jahr heruntergekommen ist. Also das sind so Daten, die eben längerfristig erlauben würden, die ganze Frage des Umgangs mit Menschen in diesen schweren Situationen, in diesen Situationen eben zu beurteilen.
Ja, bevor wir zum Publikum öffnen, eben
einfach einen Hinweis würde ich gerne noch machen, im Sinne einen positiven Hinweis, dass am 23. Mai die Schweizerische Nationale Menschenrechtsinstitution gegründet wird. Das heißt, das Parlament hat im Rahmen des Bundesgesetzes über Friedensförderung und so weiter insgesamt über 4 Jahre 4 Millionen gesprochen. Also das heißt, ab 23 steht pro Jahr 1 Million zur Verfügung. Das ist zu wenig, aber das wissen wir alle, aber immerhin, also sie wird gegründet. Ich bin in dieser Vorbereitungsgruppe, wir sind daran, die Statuten zu machen, wir sind daran, Vorstandsmitglieder zu suchen und am 23. Mai ist diese Gründung und dann haben wir ein Institut oder eine Institution, die dann schweizweit für die Umsetzung der Menschenrechte sorgt. Da braucht sicher dann noch mehr Lobbyarbeit, aber immerhin. Also es war jetzt ein über 20-jähriger Kampf, dass diese Institution zustande kommt. Also merken Sie Kommission. Sich diesen Termin vor.
Es ist wirklich ein harter Arbeit gewesen, aber es ist immerhin möglich heutzutage. Aber wenn wir gerade an dem sind, würde ich gerne auch vielleicht nochmals etwas
damit erklären. Dann das Publikum auch
und
noch zwar, mitsprechen
glaube ich,
kann.
Was auch sehr wichtig ist, dass wir die Gerichte und die Rechtsprechung und die Rolle der Medien nicht vergessen dürfen. Ich glaube, es ist auch immer eine Wahrnehmungsfrage, welches Bild, welches Narrativ wird geschaffen. Das sehen wir in Einzelfällen, die dann so viel Druck geben auf im Einzelfall, so dass es verallgemeinert wird, dass die Richter und Richterinnen auch unter Druck kommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt so entscheiden und wir PolitikerInnen lesen dann diese Artikel und haben das Gefühl, wir müssen dann auch in Aktion treten und machen Vorstöße dazu, so dass man dann auch, ich sage immer wieder wir, damit ich nicht sagen kann, gewisse Gruppierungen. Und ich glaube, dort muss man auch, und das versuche ich zum Beispiel bei den Gerichten auch, wenn es darum geht, dass wir Richterinnen wählen, zu wissen, wie stark gehen sie mit Druck um und wie stark reagieren sie eigentlich auch auf das, was in den Medien gesetzt ist, oder können sie die Ruhe und auch das große Bild behalten? Ich glaube, diese Frage ist auch relativ wichtig, gerade in all diesen Umsetzungen.
Ja, das stimmt. Nun möchte ich aber, da wir vorher auch darüber gesprochen haben, wer wird gehört oder wessen Stimme kommt zu Wort, möchte ich nun gerne fürs Publikum öffnen, für Ihre Fragen.
Frage an Frau Arslan. Mit Interesse höre ich Ihre Zuversicht und Ihre Freude, dass das besser werden könnte. Und wir sprechen ja über Demokratie und Verhinderung von Folter. Wie nehmen Sie wahr, die demokratische Stimmung oder die demokratische Wahrnehmung zum Thema in den letzten, ja sag mal, 2 Jahrzehnten und Ihren Ausblick dazu? Es geht ja dabei um Wahlen und um Rechte und um Gelder.
Danke. Dafür müssen wir nochmals eine Veranstaltung machen.
Genau, dann haben wir noch eine Frage hier in der Mitte. Genau, Sie hatten noch eine Frage, oder?
Mein Name ist Markus Lörtscher. Ich bin mehr als 10 Jahre hinter Schloss und Riegel gewesen. Auf dem Thorberg war ich, da hat man gefunden, man sollte mich mal in den Betonbunker, das ist nicht ein Isolierzimmer, das ist ein Bunker, reingesteckt. Am nächsten Tag war der deutsche Psychiater mit einer Spritze gekommen und hat mir dann die Wahl gestellt, ob ich dort schmoren will oder besser eine Injektion in den Hinteren. Dann war ich auch, ich war an ein paar Orten, in Bern in der Hochsicherheitsabteilung der UPD hat man mich notfallmäßig reingesteckt und dann, das Isolierzimmer war schon schlimm, aber das Schlimmste war dann, dass sie mich über Tage an allen möglichen Gliedern haben sie mich gefesselt. Der Arzt war gerade im Wochenende und hat dann nicht sagen können, jetzt kann man lockern, so. Und das Schlimmste und das, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass das mit den Medikamenten, das ist ganz, ganz schlimm. Sie haben dann die Cash eingeschalten, die ist jetzt zuständig für mich und ein Psychiater in Bern. Und eigentlich hat man mir dann gesagt, ich könnte dann das Ganze ausfahren, diese 11 Medikamente muss ich in Zürich einnehmen, jeden Abend, das ist heute der Fall wieder. Und sie möchten mir das Leben lang Medikamente geben. Warum auch immer, sie können dreimal raten, warum das so ist. Merci vielmals.
Vielen Dank fürs Teilen. Gibt es noch eine Frage oder sonst würden
eine
wir
Eine Frau
die...
vielleicht?
Genau. Ja, sehr gut.
Ich bin Grossrätin im Kanton Bern und in der Sicherheitskommission und engagiere mich für Rückkehrzentren und auch für die Bedingungen in U-Haft. Ich merke in vielen Argumentationen, dass entweder wir haben etwas beim Kanton und dann ist es Sache des Bundes, zum Beispiel im Asyl oder wenn man zum Bund geht, sagt ja, die Umsetzung ist beim Kanton oder es ist die Justiz, die anordnet und die Anstalten vollziehen. Die Justiz sagt, ja, wir haben das von den Anstalten bekommen. Also diese Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, ich glaube, das ist in der Umsetzung eigentlich eine große Frage, weil es ist nie nur eine Person oder eine Organisation verantwortlich.
Anfangend mit der ersten Frage ganz kurz und mit der letzten Frage, die ja eigentlich die zeitgemäße Verfassung und der Föderalismus und den Ball hin und her spielen. Ich als Juristin oder wir alle als Juristinnen wissen, dass man dieses System hat und immer wieder auch den Spielraum geben möchte, was ja auch sehr, sehr schön ist. Ich glaube, für das werden wir ja auch beneidet aus vielen anderen Ländern, aber wir haben auch immer wieder mit diesen Schwierigkeiten auch zu rechnen. Und ich glaube, dort müssen wir auch in der Lage sein zu sagen, wo macht Föderalismus immer noch Sinn und wo macht es eben keinen Sinn mehr und wo müssen wir über die Bücher. Und ich glaube, in diesen alten, sich bewährten und schönen traditionellen Haltungen festzuhalten, ist schon schön, aber ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß. Gut, wenn ich das so ein bisschen diplomatisch versuche auszudrücken. Und zwar merke ich auch, weil ich diesen Vorstoß gemacht habe oder eine Frage, als es um Brian gegangen ist, in diesem Fall von Brian, wissen Sie ja alle immer wieder, und das ist ja auch im Rahmen von, ist das jetzt Verhältnisse wie Folter oder nicht, diskutiert worden. Und dort hat man ja jetzt immer wieder im Nachhinein gemerkt, dass man so viele Fehler gemacht hat und niemand möchte aber Verantwortung übernehmen, was ja auch verständlich ist. Niemand möchte ja auch sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das braucht ja auch ein bisschen gewisse Größe. Das haben wir noch nicht so gelernt, dass wir sagen können, doch ich stehe hin und nehme die Verantwortung. Das ist auch menschlich, aber auch bei meiner Frage wurde auch gesagt, dass sich der Bund bei der Strafjustiz, also Justizvollzug, nicht in die Arbeit der Kantone einmischt und erst nicht in die Gerichte, was ja auch richtig ist und was korrekt ist und so, und dass man das Ganze auch nicht einmal kommentieren kann. Das hindert aber nichts daran, dass man die Frage trotzdem stellen muss. Ich glaube, auf allen Ebenen, und wenn man das eben auch hört, auch von den kantonalen Konferenzen, der Justizdepartement oder eben in anderen Gremien, dann wird man sich auch für eine Lösungsfindung, glaube ich, auch viel mehr bewegen können. Dann, Markus, vielen Dank für das, dass du auch deine Erfahrung mit uns teilst. Also mir gehen solche Geschichten zu nahe, weil ich eben auch das Ganze auch immer wieder als Beiständin so versucht habe zu beobachten und das Gefühl habe, wenn man einmal in diesen Rat eben geraten ist, dann hat man wie fast keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Es kann gut sein, ich möchte nicht sagen, dass es nicht berechtigte Gründe geben kann, weil ich ja nicht alles kenne, aber ich glaube, nur wenn man einen Fall angefangen hat, heißt es nicht, dass man, und das gilt für alle, auch für Staatsanwälte oder so, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt das Ganze durchziehen, man muss Recht bekommen. Man kann auch nicht Recht bekommen. Also das muss ich ja als Politiker mir auch immer wieder sagen. Ich kann ja auch falsch liegen als Mensch und man kann mich auch von den besseren Argumenten überzeugen. Und es darf nicht sein, dass man unbedingt auch sich gegenseitig auch schützt und das Gefühl hat, man muss einfach auch ja, hier vorzuziehen. Und deshalb hoffe ich natürlich sehr, dass du vielleicht mit dem Experten hier auf dem Podium auch ja, hier für deine Rechte auch weiter kämpfen kannst. Bezüglich deiner Frage, Katrin Süß, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich möchte ganz kurz hier ein bisschen ausholen. Ich glaube, es wäre nicht fair, wenn ich die Arbeit von Bert Flach, die parlamentarische Arbeit von ihm, nicht erwähnen würde oder konnte. Ich habe gedacht, ich könnte das noch, aber wir sind schon wieder weg gewesen. Mit diesem,
ja, genau,
es ist aber so schnell gegangen. Gut, ja. Und zwar vielleicht historisch betrachtet, aufnehmen, damit ich fair bin allen Parteien gegenüber. Balthasar Gladli hat mal 2017 eine Frage gestellt bezüglich Anerkennung des Istanbul-Konventions und mit der Untersuchung von Folter durch den Bund. Das hat damals angefangen, es sind nur ein paar Einzelne. Dann 2019 die Ständerätin an Sedo von der Mitte hat dann auch gesagt, ob man diesen Straftatbestand der Folter im Strafgesetzbuch aufnehmen sollte in Form einer Frage. Dann natürlich von der Sozialdemokratin Urni Baptist für stationäre Therapiemaßnahmen, die rechtsstaatskonform sind, auch um die Frage mit Folter auch aufzunehmen. Und immer wieder dazwischen unsere Berichte, dann Nicola Walter, eben diese Interpellation, die du auch gesagt hast und die wir eben auch aufgenommen haben, die wir weiter verfolgen, bezüglich Einsatz der Schweiz zur Unterstützung der Ausarbeitung eines internationalen Vertrags für einen Handel ohne Folter. Gut, ich habe es versucht, vorher kurz zu erwähnen. Und schließlich eben die parlamentarische Initiative von Bert Flach, der endlich im Parlament durchgekommen ist. Man hat sich überlegt, das weiß ich noch, ob man eine Motion machen sollte, eine Gesetzentwicklung und eine parlamentarische Initiative, war aber geschickter von meinem Kollegen Bert Flach von den Grünliberalen. Also er ist nicht von meiner Partei, aber ich mag ihn sehr, sehr. Und also aber kann man streichen hier, wenn es und Bert hat es durchgebracht im Nationalrat, aber auch im ständerätlicher Kommission, obwohl es sehr viele kritische Punkte gegeben hatte, weil es eben auch wie zu einer Anerkennung einer Lücke, die wir bis jetzt noch nicht angegangen sind, heißen würde. Und trotzdem hat man, wie gemerkt, all diese Tatbestände, die wir im Moment im Strafgesetzbuch haben, können als zusammengebastelte Formen für die Gerichte dienen, dass man so einen folterähnlichen Fall behandeln kann, aber immer noch nicht diese Definition des Folters auch abdeckt. Und insbesondere gerade bei der Rechtshilfegesuche von internationaler Bedeutung wäre es auch wichtig, dass wir das schließen, weil wenn jemand in einem anderen Land Folter begangen hat, dann hier zu uns flieht und Asyl beantragt zum Beispiel, diesen bekommt und das verjährt in diesem Land oder diese Person wird geschützt und bei uns wird diese Person nicht geahndet. Und das ist eine klare Lücke und ich glaube, wer jemand gefoltert hat, egal wo, soll diese Person auch dafür in Rechenschaft gezogen werden und wir sollten da auch konsequent sein. Ich hoffe, für deine Anliegen ist das so auch ergänzt. Und die letzte Frage eben, demokratische Stimmung, wie ich rückblickend so auch zuversichtlich bin. Ja, was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ich kann entweder sagen, März, mag ich gar nicht und es ist so anstrengend und es geht nicht. Oder ich komme mit meinen Ideen und mit meiner Überzeugung und kämpfe weiterhin. Und gerade weil ich davon überzeugt bin, ich glaube, ich hoffe, ich strahle das auch aus, weil ich das Gefühl habe, ich stehe auf der richtigen Seite und die Zeit wird mir schon Recht geben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das auch immer wieder auch wirklich glauben. Und ich glaube an diesen Pendel. Und ich glaube, demokratische Kräfte haben jetzt im Moment wieder abgenommen mit all diesen Ereignissen auf der Welt. Und ich bin ja in der Außenpolitik auch und das ist anstrengend. Aber ich glaube, es muss zuerst mal ganz nach oben wieder gehen, damit man sieht, das ist so schlimm, damit es sich wieder korrigiert. Und deshalb müssen wir alle zusammen hinstehen und weiterhin kämpfen, insbesondere bei den nächsten Wahlen natürlich.
Vielen Dank. Daniel Regula Mater.
Ja. Einen Satz. Also eben, es sind erst 170 Länder, die eine Konvention aus den 84er Jahren noch, also immer noch 20, die es noch nicht unterschrieben, ratifiziert haben. Das Ziel ist es, bis in 2 Jahren so weit zu sein. Es gibt eine Kommission von Botschaftern, die dafür arbeitet oder die dafür einstehen, dass eben auch die letzten noch ratifizieren. Wir sind jetzt bei 93 Staaten, die das OPCAT, das zusätzliche Protokoll unterschrieben haben. Auch da wird es eine Arbeit notwendig sein, um all die Staaten, die noch nicht unterschrieben haben, ins Boot zu bringen. Aber es ist ja schon etliches geschehen zwischen der Zeit meiner Jugend mit Griechenland, mit Portugal, mit den argentinischen, brasilianischen und anderen, wie nennt man das, autoritären Regimen. Da hat sich einiges getan. Und ich würde meinen, in die richtige Richtung. Auch wenn wir wieder, eben zur Zeit ist ja eher das Pendel wieder zurück und es braucht eine nächste Generation.
Mhm, vielen Dank.
Aber wir schauen in die Zukunft.
Ganz kurz zu jedem Punkt einen Satz. Ich glaube sehr wohl, dass die Bundesverfassung sehr zeitgemäß ist, wenn sie so umgesetzt wird. Ich glaube auch, die Präambel der Bundesverfassung ist nach wie vor vorzeigekraft. Sibyl Hassel hat sie zitiert. Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. So endet die Präambel. Ich finde, für mich, das berührt mich jedes Mal als Juristin seit Anfangs des Studiums bis heute. Dann wichtig, das Foltergütergesetz, das Sie angesprochen haben, ist eine ganz wichtige Grundlage. Wir haben uns auch dazu geäußert. Ich gehe davon aus, dass es nicht viel Widerspruch geben wird zum Foltergütergesetz und dass auch, das war in der Vernehmlassung, dass das auch so kommt, dass eben wirklich da die Schweiz auch dieses Foltergütergesetz verabschiedet. Wichtig scheint mir auch noch das CPT, also wir haben vom SPT gesprochen auf UNO-Ebene. Aber es gibt natürlich das Europäische Komitee, also die NKV auf national, das CPT auf europäischer Ebene, also Comité pour la Prévention de la Torture, und das SPT auf UNO-Ebene. Und das CPT hat auch eine sehr wichtige Rolle, auch für die Schweiz. Dann zu Herrn Lörtscher, etwas, das mich sehr beschäftigt, ist Stigmatisierung. Psychiatrisiert zu sein heißt, oder auch im Strafvollzug sein, heißt stigmatisiert zu sein. Und hier gibt es sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Ich habe jeweils meinen Mitarbeitenden im Heim gesagt, wieso müsst ihr die Diagnose wissen, wenn jemand ins Heim kommt? Fragt doch diese Person. Ihr braucht keine Diagnose. War eine riesige Diskussion. Also da müssen wir eine grundsätzliche Haltungsänderung erreichen, glaube ich. Und zum Letzten, wir sind in einem komplexen System und die Herausforderung in einem komplexen System ist es, zu versuchen, Synergien zu finden, in verschiedenen Gremien eben wirklich zu schauen, wie können wir die Ressourcen, vor allem in diesen Bereichen, wo wir davon sprechen, die sehr knapp sind, möglichst effizient nutzen. Aber das ist eine Herausforderung in einem Staat wie der Schweiz.
Herr Wüthrich, möchten Sie...
Ja, ich weiß nicht, in welchem Regime Sie da waren, aber es kann sein, dass das auch eine Maßnahme war, das StGB 59, kleine Verwahrung genannt auch. Das ist etwas, das für vielen Menschen nicht so bewusst ist in diesem Land, dass da Tausende sind da in der kleinen Verwahrung und jedes Jahr kommen neue dazu. In der Schweiz und wir bei Promethasana, wir sind der Meinung, bei der fürsorglichen Unterbringung, wie auch bei der kleinen Verwahrung, dass man das nicht per se abschaffen soll. Also wir sind da nicht in einer radikal antipsychiatrischen Haltung, die auch legitim ist, aber die haben wir jetzt da nicht. Aber es gibt zu viele und es werden immer mehr. Also bei der fürsorglichen Unterbringung sind es etwa 17.500, das sind etwa 50 pro Tag in der Schweiz. Und bei der kleinen Verwahrung ist es so, dass man dort, wenn man die Therapie nicht mitmacht, kommt man unter Umständen nie mehr wieder raus. Und ja, und das ist, sicher wird das als erniedrigend empfunden. Und kann es auch sein, das, man kann das nicht, man kann, oder wir können, da müssen wir jeden einzelnen Fall anschauen, aber etwas stimmt einfach da nicht, wenn das immer mehr, immer stärker zunimmt. Und das ist etwas unter dem Radar, und das ist auch jemand, da wird, also da will sich auch niemand, der auch Pomezana natürlich, bis jetzt zumindest nicht, die Finger dran verbrennen an diesem Thema, weil das ist so eine, die Schnittstelle des Strafrechts und des ZGB, der Psychiatrie, ist etwas, wo man sich niemand gerne damit beschäftigt, ja. Und ich war jetzt gleich kürzlich in einer Verhandlung in Schaffhausen, wo jemand wieder, das wurde wieder verlängert, das war doch auch in der Presse dieser Fall, wo ich der Beistand bin dieser Person. Und auch da war natürlich die Erwachsenenschutzbehörde sehr froh, dass der weiter in der kleinen Verwahrung bleibt. Da müssen sie sich eben nicht darum kümmern. Und ich habe gesagt als Beistand, lass diesen Mann raus, lass die Erwachsenenschutzbehörde ihre Arbeit machen. Das ist nicht ein Fall des Strafrechts, sondern des Zivilrechts, oder? Weil das Zivilrecht ist im Prinzip die mildere Maßnahme als die strafrechtliche Maßnahme es ist. Aber sobald man natürlich unter dem Titel der Gefahr eine strafrechtliche Maßnahme verhängen kann, geschieht das tendenziell in unseren Tagen, weil man jedes Risiko scheut. Und ich sage nicht, dass es in gewissen Fällen nicht in Ordnung sei, aber es wird eben zu oft angewandt.
Vielen Dank.
Einen noch Satz eine noch Reaktion dazu. Genau, wir haben danach, zwei Berichte dazu verfasst, sowohl zu Artikel 59 vor einigen Jahren und letztes Jahr ein Bericht zur Verwahrung. Die sind auf der Homepage aufgeschaltet, wo wir sehr intensiv uns mit genau 59, also kleine Verwahrung, und jetzt 64, also die normale, sogenannte normale Verwahrung, auseinandersetzen und auch sehr viele Empfehlungen machen dazu.
Democrazia.